D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Wir rasten alle aus!
Ja, Emotionen pur. Adrenalin, je nachdem Wut und Hass, ja, spielt eine große Rolle, ne? Das ist ein Teil vom Leben. Und ohne Fußball wäre es auf jeden Fall langweilig.
Heute gibt es im Fußball eine Lust am Horror. Jedes wichtige Tor, insbesondere das Führungstor, eventuell auch der Ausgleich oder das Anschlusstor, stellt eine Grausamkeit für die Mannschaft dar, die es erleidet. Für die erfolgreiche Mannschaft ruft es Glück hervor.
Es ist natürlich falsch zu sagen, trotz der Gewalt wurden sie berühmt. Richtiger wäre zu sagen, wegen der Gewalt. Ne?
Der Körper des Helden vollbringt Dinge, die niemand anderer vermag. Er bringt die Entscheidung zustande, er rettet, er erlöst.
Ja, sagt euch Hans-Jürgen Bartsch, jetzt sind es nur noch 4 Tage und die Fußball-WM in Brasilien beginnt endlich. Wir machen jetzt mal was ganz Verrücktes. Wir kümmern uns im Hörsaal um eine Nationalmannschaft, die mit Sicherheit nicht Weltmeister wird. Österreich, die nimmt nämlich gar nicht teil, weil ihr Stern, der mal hoch am Firmament stand, dramatisch gesunken ist. Helden auf Grün, Götter auf Weiß, warum in Österreich der Skisport dem Fußball den Rang ablief. Dr. Walter Iber berichtet darüber, er ist Historiker am Ludwig-Boltzmann-Institut in Graz.
Vor dem Zweiten Weltkrieg, also war in Österreich noch der Fußball das Maß aller Dinge, also ein Massenspektakel, das viele Spieler, Funktionäre, Fans in seinen Bann gezogen hat. Und vor allem kommt eines dazu, Österreich war damals zumindest Europaspitze in diesem Sport. Der Fußball war ein beliebtes Freizeitvergnügen und er war mehr als das. Er wurde verehrt, er wurde, man kann sagen, sakralisiert. Natürlich war auch in dieser Zeit der österreichische Skisport bereits erfolgreich. Aber man muss sagen, es gab damals andere regionale Schwerpunkte zum einen und zum anderen fehlte ihm damals noch die Massentauglichkeit. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich dieses Verhältnis umgekehrt. Die Skifahrer haben die Fußballer in ihrem Status überholt und zwar in dem Maße, dass man nicht nur zu Helden wurde, sondern auch noch einen höheren Status erlangt hat, nämlich die Skifahrer wurden also zu den wahren österreichischen Sportgöttern. Ich möchte mich nicht da auf irgendwelche theoretischen Definitionen hier einlassen. Wir halten uns an die griechische Mythologie und von daher wissen wir, dass also Helden im Status unter den Göttern stehen, dass es natürlich aber auch hier fließend Übergänge geben kann. Nun, wir werden jetzt im Folgenden auf diesen Prozess eingehen. Der hat sehr komplexe Hintergründe verschiedener Natur, sozial, wirtschaftlich, gesellschaftlich. Der österreichische Fußball hat sich in den 1920er und 1930er Jahren also seine Helden geschaffen, eine wesentliche Grundlage, die eigene Spielphilosophie, auch bekannt als Donaufußball oder als Wiener Scheiberlspiel, wie man so schön gesagt hat. Und es gab auch eine Profiliga, 1924 gegründet, ist bekannt vielleicht die erste Profiliga auf dem europäischen Festland. Für viele hat damals auch der Fußball also einen sozialen Anreiz geboten, nämlich den Aufstieg zum Fußballprofi. Und tatsächlich haben die Fußballer damals einen sehr hohen gesellschaftlichen Status genossen. Die Besten unter ihnen haben sich ihren Unterhalt bereits nicht nur mit dem Sport verdient, sondern auch als Werbestars und Entertainer. Josef Uhrig hat also regelmäßige Auftritte gehabt mit dem Hans Moser, ganz bekannt. Also er war sozusagen der erste wirkliche Fußballstar, der Uhrig-Deal. Und Matthias Sindl hat damals bereits Werbung gemacht für Fru Fru zum Beispiel, also war auch schon ein Werbestar. Und dann gab es auch noch einen ganz bekannten Spitzenfunktionär, das war der Hugo Meisel, ein gelernter Bankbeamter, der sehr vieles in Bewegung gesetzt hat. Die Profiliga, den Mitropa Cup, auch vielleicht bekannt, also Vorläufer des heutigen Europapokals. Und vor allem, er war also der Vater des legendären Wunderteams. So hat man jenes österreichische Nationalteam genannt, das in den Jahren 1931 bis 1933 im Wesentlichen die Konkurrenz in Grund und Boden gespielt hat. Es gab also in 15 aufeinanderfolgenden Partien 12 Siege, 2 Unentschieden, lediglich eine Niederlage und das war ein 3:4 gegen die Großmacht England. Torverhältnis sage und schreibe 62:18 damals. Dieses auch schon im zeitgenössischen Sprachraum, vor allem von der Auslandspresse wurde zunächst aufgebracht, so bezeichnete Wunderteam, ist sehr schnell zu einem Mythos hochstilisiert worden und gleichzeitig war es ein hochgradiges Krisenphänomen. Immerhin muss man sich vorstellen, also zeithistorischer oder historischer Kontext Weltwirtschaftskrise, es herrschte also Massenarbeitslosigkeit und diejenigen, die noch Arbeit fanden, mussten hier mit gewaltigen Reallohnverlusten kämpfen. Besonders schlecht ging es damals der Bevölkerung in der Hauptstadt Wien. Natürlich hat sich die Gesellschaft gesehnt nach positiver Ablenkung, nach Wundern. Die Menschen sind aus dem Stadion gepilgert, um diesen tristen Alltag zu entfliehen. Und das Wunderteam wurde sehr dankbar angenommen. Es wurde bejubelt, die Spieler also als Helden verehrt. Für manche Wiener mögen sie damals vielleicht auch Götter gewesen sein. In Summe aber haben sie nicht sozusagen diesen Olymp erklommen. Und dennoch möchte man meinen, dass das eine gute Voraussetzung für die weitere Entwicklung des österreichischen Fußballs gewesen wäre. Aber anders als etwa bei Toni Seiler im Skisport haben diese Exponenten, vor allem des Wunderteams, nicht die Basis für einen anhaltenden Boom gelegt, und zwar aus mehreren Gründen, die ich jetzt hier behandeln werde. Das erste ist einmal ein regionales Ungleichgewicht, das sich ausmachen lässt. Es hat sich nämlich bei diesem Wunderteam der 1930er Jahre nicht um ein österreichisches an sich, sondern um ein reines Wiener Phänomen gehandelt. Der Profifußball hat sich also ausschließlich in der Bundeshauptstadt abgespielt. Nationalspieler waren ausnahmslos Wiener oder zumindest Spieler von Wiener Profiklubs. Man muss sich da auch die innenpolitische Situation der Ersten Republik Österreich nach dem Zerfall der Monarchie also vor Augen führen. Österreich hat also als lebensunfähiger Torso damals gegolten und das Land war politisch in zwei Lager gespalten. Das katholische Milieu, politisch vertreten durch die Christlich-Sozialen, eher in der Provinz angesiedelt, und dann auf der anderen Seite also die Sozialdemokraten in ihrer Hochburg im sogenannten Roten Wien. Also man sieht ja auch etwas, was die Stimmung damals sehr gut widerspiegelt. Das ist ein christlich-soziales Wahlplakat aus der Zwischenkriegszeit, aus den 1920er Jahren, wo eben dieser Bolschewik sich brandschatzend sozusagen Wien nähert, wo also dieses Bedrohungsszenario aufgebaut wird. Im kleinen Österreich ist also Wien, das ehemalige Zentrum des habsburgischen Vielvölkerreiches, nun von vielen als überproportionaler Wasserkopf, so war auch die Bezeichnung damals, wahrgenommen worden. Und bekanntlich gab es hier politische Auseinandersetzungen, die dann bis zum Bürgerkrieg geführt haben. Das hat auch auf den Fußball abgefärbt. Vieles von dem, was in Wien geschah, wurde also in der Provinz mit großem Misstrauen beäugt. Und so fehlt es auch dem Wiener Fußball an flächendeckender Akzeptanz. Die Verehrung der Fußballer im Roten Wien, dieses Rote Wien hat sich teilweise bewusst als Gegenreligion auch zum Katholizismus positioniert, mag vielen also auch als eine Art Götzenkult erschienen sein und ein Dorn im Auge gewesen sein. Jedenfalls sind Stars, Spiele, Resultate des Wunderteams, zum Beispiel in Oberösterreich, in der Steiermark oder gar in Tirol, nicht annähernd so stark reflektiert worden wie in Wien. Nicht selten hat sich die Lokalpresse in den Bundesländern überhaupt über das Nationalteam ausgeschwiegen. In Westösterreich, vor allem in Salzburg und Tirol, hat damals bereits der Skisport größere Beachtung gefunden. Nun, dieses Missverhältnis zwischen Wien und den Bundesländern hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg also nahtlos fortgesetzt, nachdem bereits in der NS-Zeit einzelne Provinzclubs in einer sogenannten Gauliga gespielt haben, gab es die erste österreichweite Liga, Nationalliga hat sie geheißen, erst 1949. Von 13 teilnehmenden Mannschaften kamen damals immer noch 10 aus Wien und den ersten Nicht-Wiener Fußballmeister mit dem LASK gab es 1965. Die jahrzehntelange Wiener Dominanz hat also freilich ihre Spuren auch hinterlassen, an den Stammtischen, in den Fankurven jener Vereine, die zufällig nicht Austria oder Rapid heißen, ist der Begriff oder auch der Mythos Wiener Mafia in Österreich immer noch ein sehr gebräuchlicher. Der zweite Grund, warum es für die Fußball- und Anführungszeichen ja nur zum Heldenstatus, nicht zum Götterstatus reichte, soziale und wirtschaftliche Hintergründe. Der österreichische, respektive der Wiener Fußball, ist finanziell nie auf gesunden Beinen gestanden. Trotz oder gerade wegen der frühen Einführung des Profifußballs. 1924 sind also einige Rahmenbedingungen geschaffen worden, zum Beispiel die Reglementierung von Spielergehältern, aber es hat sich kaum jemand daran gehalten. Während sich die kleineren Clubs die Gehälter bald nicht mehr leisten konnten, haben die Großen nachgelegt und auch zusätzliche Gagen unter der Hand also ausgezahlt. Alles ist sehr vage und diffus geblieben. Und die Frage, also wer eigentlich diese Profiliga und die Clubs finanziert hat, ist bis heute ein großes Forschungsdesiderat. Klar erscheint, dass die gesunde Basis gefehlt hat. Es wurden keine wirtschaftlichen Strukturen geschaffen. Von Anfang an war man also auf das Gutdünken von einzelnen Gönnern und Sponsoren angewiesen und hat sich von diesen sehr stark abhängig gemacht. Und durch die internationalen Erfolge von Clubs und Nationalmannschaft sind hier also Maß und Ziel verloren gegangen. Die Folgen: viele Vereine haben sich übernommen, gingen in Konkurs, die ersten bereits in den 1920er Jahren. Und spätestens in der Weltwirtschaftskrise hat sich gezeigt, dass selbst ein Großteil der Wiener Profis vom Fußball nicht leben konnte, sich das Leben nicht finanzieren konnte über den Fußball. Der Hype rund um das Wunderteam hat freilich vieles von diesen Missständen überdeckt. Nach dem Krieg aber sind sie wieder voll aufgebrochen. In der unmittelbaren Nachkriegszeit zunächst also wieder Pilgerstätte, ein Garant für Ablenkung und Zerstreuung, wenn man so möchte, hat der Fußball ab der zweiten Hälfte der 1950er Jahre zunehmend an Bedeutung eingebüßt. Unmittelbar dafür verantwortlich, paradoxerweise ein Wunder, diesmal das österreichische Wirtschaftswunder. Den ökonomischen Aufschwung in den 1950er und 1960er Jahren hat sich vor allem die ÖVP damals mit ihrem Finanzminister Reinhard Kamitz an die Fahnen geheftet. Ironischerweise hat er sich auch selbst als Fußballer abgebildet, einen Inflationsball, also Held von seinem Tor fernhält. Und dieses Wirtschaftswunder natürlich hat auch Wohlstand gebracht. Es war der Beginn der modernen Konsumgesellschaft. Für die Spieler des Wunderteams der 30er Jahre war die Profikarriere noch eine Möglichkeit zum sozialen Aufstieg. Dieser Anreiz war jetzt verloren. Der Nachschub an jungen Talenten ist also ins Stocken geraten. Hinzu ist gekommen, dass mit dem Wirtschaftswunder verbundene Aufbauprogramme, vor allem der Marshallplan, andere Sportarten, vor allem dem Skisport, Rückenwind verliehen haben. Und überhaupt hat sich der österreichischen Gesellschaft natürlich hier, haben sich größere Möglichkeiten, was Freizeitgestaltung betrifft, angeboten. Und der Fußball hat sich hier zu sehr auch auf seine Strahlkraft verlassen. Er hat es verabsäumt, angemessene finanzielle, infrastrukturelle Rahmenbedingungen zu schaffen. Der österreichische Fußball hat also, wenn man so möchte, nahtlos dort angeknüpft, wo in den 1920er Jahren begonnen hat. Wieder haben die finanziellen Basics gefehlt, wieder hat man sich einzelnen Persönlichkeiten ausgeliefert, die den einen oder anderen Club gelenkt haben. Mächtige Vereinspräsidenten, oft in Personalunion mit dem Hauptsponsor, konnten kaum kontrolliert hier nach Belieben schalten und walten. Ich erinnere zum Beispiel an Hannes Kartnick bei Sturm Graz, der sich selbst gern als Zar Hannes oder der Sonnenkönig dargestellt hat, oder auch an Franz Graz zum Beispiel beim FC Pasching. Mancherorts hat sich auch die Politik eingemischt, Beispiel Kärnten, Landeshauptmann Jörg Haider. Und vielen Clubs ist das dann zum Verhängnis geworden. Nach 1945 gab es kein Jahrzehnt, in dem nicht zumindest ein österreichischer Traditionsclub Insolvenz angemeldet hätte. Gibt es auch eine schöne Darstellung an die Himmelfahrt der österreichischen Traditionsclubs, wobei man sagen muss, dass einige sich zumindest in den Ausgleich retten konnten. In ihrer Not haben sich die Clubs hier also stärker von Sponsoren abhängig gemacht. Wieder hat man eine europaweite, zweifelhafte Vorreiterrolle eingenommen, als man in den 60er Jahren das Trikotsponsoring einführte, die Wiener Austria war das damals. Es hat sich hier also eine gefährliche Schieflage entwickelt. Heute gleichen die Spieler der österreichischen Profiligen, also lebenden Reklametafeln, Leibchen, Hosen, Stutzen sind voll mit Werbung. Selbst den Vereinsnamen und Logos haben die Sponsoren mittlerweile Einzug gehalten. Über 60% des Budgets wird heute aus Sponsoreinnahmen bestritten, dagegen also nur rund 40% aus Ticketverkäufen, Transfererlösen und TV-Einnahmen. All diese, muss sagen, teilweise dubiosen Entwicklungen haben dem österreichischen Fußballsport natürlich national wie international also sehr viel Ansehen gekostet. Dritter Punkt, die fehlenden Erfolge. In Wahrheit haben diese Erfolge auch bereits dem Wunderteam der 1930er Jahre gefehlt. Der Ruhm dieses Teams hat also basiert auf dem Spielstil und dieser einmaligen Siegesserie. Freilich, man hat sich auch Fußball-Europameister 1932 genannt, aber tatsächlich hat es sich bei diesem Europameistertitel nur um den Europapokal der Nationalmannschaften gehandelt, so einem Vorläufer der heute bekannten Europameisterschaft, der über 2 Jahre im Meisterschaftsmodus ausgetragen wurde. Und das wird heute nicht als EM-Titel anerkannt. Und bei den wirklichen Großereignissen, damals eben die Weltmeisterschaft, hat das Team also versagt. 1934 in Italien ist Österreich als Titelaspirant gestartet, im Halbfinale gescheitert und allerspätestens das war also das Ende der Ära dieses Wunderteams. Einen möglichen WM-Titel 1938 hat dann der Anschluss an Deutschland verhindert. Dann gab es noch, völlig vergessen auch, die Silbermedaille der österreichischen Amateurauswahl bei den Olympischen Spielen 1936. Eigentlich ein überraschender Erfolg, der also dagegen völlig untergegangen ist. Nach dem Krieg dann der größte Erfolg auf dem Papier, der 3. Platz bei der Weltmeisterschaft 1954 in der Schweiz. Legendär hier das 7:5 im Viertelfinale gegen die Gastgeber, die Hitzeschlacht von Lausanne. Und hier hat die österreichische Fußballgeschichte einen neuen Heldenmythos geboren. Es war Tormann Kurt Schmidt, der trotz Sonnenstich und zwischenzeitlicher Wahrnehmungstrübung zwischen dem Pfosten das ganze Spiel ausgeharrt hat. Aber wieder hat es nicht gereicht zum Aufstieg in den Olymp der Götter. Den hätte man wahrscheinlich erreicht mit einem Sieg im Endspiel gegen die damalige Großmacht Ungarn, aber dazu ist es nicht gekommen. Bekanntlich hat man 1:6 dann gegen den Außenseiter, oder von Österreich als Außenseiter verstandenen, Gegner Deutschland verloren. Und das ist heute mindestens ebenso stark im kollektiven Bewusstsein hängen geblieben wie eben dieses 7:5 gegen die Schweizer. Danach eine lange Durststrecke, andere Nationen haben es aufgeholt und Österreich überholt. Eine harte Probe für die österreichische Seele. die sozusagen ihre Minderwertigkeitsgefühle nach den Kriegsniederlagen 1918 und 1945 sehr stark über sportliche Erfolge kaschieren wollte. Es war also wohl jene Phase, muss man sagen, in der der Skisport den Fußball als endgültig überholt hat. Der Fußball hat, das kann man sicher sagen, seine identitätsstiftende Wirkung allmählich verloren. Dann endlich aus österreichischer Sicht ein weiteres Highlight, Córdoba, WM 1978. Und eines hat sich hier ganz deutlich gezeigt, ich weiß nicht, ob das in Deutschland überhaupt so, den Deutschen überhaupt so bewusst ist, die Ansprüche auf österreichischer Seite waren damals schon sehr niedrig. Im Spiel gegen die BRD ist es ja eigentlich um nichts mehr gegangen für Österreich. Man war bereits fix ausgeschieden, aber man hat 3-2 gewonnen und dem großen Bruder ein Bein gestellt. Auch die Deutschen mussten die Heimreise antreten. In den zeitgenössischen Medienberichten wurde das als Riesenerfolg gefeiert. Die Schadenfreude war natürlich groß. Aber erst sehr viel später ist das Ganze als Wunder von Córdoba verklärt worden. Also damals war noch keine Rede von einem Wunder, wobei man sagen muss, also der Sieg der Österreicher, betrachtet man die bis dahin erbrachte Turnierperformance beider Mannschaften, war sicher eine Überraschung, aber sicher keine Sensation und war ganz zu schweigen von einem Wunder. Die Rahmenbedingungen sind also sowieso ausgeblendet geblieben. Der Mythos Córdoba, teilweise mit deutlichen Anlehnungen ans Wunderteam, hält bis heute. Dennoch haben also auch die Helden von Córdoba den Sprung zur Vergöttlichung nicht geschafft. Sie waren und sind eben Helden, wie Herbert Prohaska. Es gibt eine einzige Ausnahme, ein damals aktiver Spieler, der sozusagen im Mikrokosmos seines Vereins zu einem Götterstatus gebracht hat, wenn man so möchte. 60 Jahre Hans Krankl, Hansi Unser, durchaus auch dem Selbstverständnis von Hans Krankl entsprechen dürfte. Das war der Siegestorschütze auch von Córdoba. Ein weiterer Grund, der letzte, dann komme ich schon zum Schluss. Es gibt selbst Aspekte, die an diesem Heldenstatus von Spielern des Wunderteams kratzen. Sie werden sich jetzt fragen, was also Sisi-Filme mit dem österreichischen Wunderteam zu tun haben. Man muss sich vorstellen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg in Österreich nach einer heilen Vergangenheit gesucht wurde, die man in den Vordergrund rücken konnte. Österreich hat sich ja bekanntlich als erstes Opfer Hitler Deutschlands definiert. Und so war also Verdrängung hier das Gebot der Stunde. Ausdruck dessen waren beispielsweise die Sisi-Filme, eine Rückbesinnung auf die Habsburger Monarchie und so weiter. Und auch eine nochmals verstärkte mystische Überhöhung des Wunderteams. Und man ist noch einen Schritt weiter gegangen, man hat also hier einzelne Spieler des Wunderteams sich herausgegriffen, Sindelar zum Beispiel oder Karl Sester, und hat sie zu Widerstandskämpfern gegen das NS-Regime stilisiert. Ein Mythos, der sich sehr lange gehalten hat. Man hat sogar hier einen quasi Märtyrertod von des 1939 verstorbenen Sindelar tradiert. Und die Wahrheit ist erst sehr viel später, nämlich in den 2000er Jahren, ans Licht gekommen. Nach dem vom NS-Regime verordneten Ende des Profifußballs hat Sindelar in Wien ein Kaffeehaus arisiert und sich so ein zweites Standbein geschaffen. Es gab auch andere Kicker aus dem Wunderteam, die sich hier entsprechend bedient haben. Die Folgen waren also hitzige Debatten in Politik und Medien. Man hat sogar diskutiert, ob man Sindelar hier sein Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof aberkennt. Jedenfalls ist hier einiges haften geblieben. Auch am Mythos Wunderteam sind diese Diskussionen nicht spurlos vorübergegangen und haben also hier zu einigen Beschädigungen auch dieses Mythos geführt. Wenn ich jetzt ein Fazit ziehen darf, es gibt in Österreich, in der österreichischen Fußballgeschichte, keinen einzigen Fußballgott. Wohl gab es Helden, im Laufe der Zeit allerdings immer weniger.
Der Historiker Walter Ieber sprach auf der sporthistorischen Konferenz in Irsee über den Absturz der österreichischen Nationalmannschaft. So, nachdem wir jetzt gesehen haben, wie schnell Helden im Fußball zu tragischen Figuren werden können, schauen wir zum Schluss noch auf die Diplomarbeit von Georg Zippenpfennig. Fußball ist Religion, sagt Zippenpfennig, vergleichender Religionswissenschaftler von der Universität Wien. Nein, Fußball ist keine Religion, sagt auch Zippenpfennig. Also, was nun? Wir hören uns seinen Vortrag an, der zu beiden Ergebnissen kommt. Forschen am Rande des Feldes, eine qualitative Untersuchung zu religiösen Aspekten im Fußball-Fantum. Gleich nicht erschrecken, ich werde den Vortrag ab und zu unterbrechen.
Einer unserer Professoren war sehr fußballbegeistert. Ich hatte auch selber schon seit jeher ein gewisses Naheverhältnis zu Fußball. Insofern bin ich in meiner Diplomarbeit der Frage nachgegangen, inwieweit sich Fußballfantum und Religion in den Zusammenhang bringen lässt. Ich möchte in der nächsten halben Stunde einen Streifzug durch meine Diplomarbeit unternehmen. Kann es Ihnen auch nicht ersparen, noch ein paar Worte auch zur Definition von Religion zu sagen? Und danach möchte ich dann auf die Einschränkung des Untersuchungsrahmens und der durchgeführten Forschung eingehen. Danach die Methodik präsentieren und dann zum Schluss die Untersuchung, die ich dann durchgeführt habe, an sich selber vorstellen. Ja, wenn man sich der Frage nähern will, ob man eben Fußballfantum und Religion in einen wie auch immer gearteten Zusammenhang setzen kann, muss man eben notwendigerweise die Frage stellen, wovon man spricht, wenn man von Religion spricht oder wenn man Religion meint. Eben diese Frage beschäftigt die Religionswissenschaft schon des Längeren seit ihrem Bestehen als eigenständige Disziplin. Es gibt laut Leopold Neuhold zwei übergeordnete Methoden, sich Religion zu nähern. Auf der einen Seite eben substanzielle Definitionen, auf der anderen Seite funktionale Definitionen. Laut Leopold Fiegel stehen diese beiden Möglichkeiten, Religion zu definieren, nicht unbedingt in einem Widerspruch. Er spricht eher davon, dass es davon abhängig ist, was man untersuchen will. Eben ob man es Religion als institutionelle Ausformung untersuchen will, man eher substanzielle Methoden benutzen will. Und wenn man Religion als das individuell Subjektive untersuchen will, dass man dann sich funktionaler Methoden bedienen muss. Günter Kehrer merkt hier zwar an, dass eben substanzielle Definitionen sagen, was Religion ist, und funktionalistische sagen, was Religion zu leisten vermag. Will man also Fußballfantum als Art des religiösen Handelns und Denkens begreifen, muss er sich einer funktionalen Definition bedienen. Die Entscheidung für eine dieser beiden Varianten bringt Vor- und Nachteile. Substanzielle Annäherungen sind relativ klar definiert, sind scharf abgegrenzt. Die beruhen sich auf Quellen, diese können schriftlich hinterlegt sein, können mündliche Überlieferungen sein, und substanzielle Definitionen können demnach auch sehr klar sagen, was ist Religion, was ist nicht Religion. Funktionale Auffassungen auf der anderen Seite sind wesentlich flexibler. Eben dieses individuell subjektiv Erfahrbare kann leichter als Religion begriffen werden, auch wenn es nicht institutionell ausgeformt ist. Fiegel plädiert in diesem Zusammenhang dafür allerdings, dass jedes Phänomen einzeln darauf untersucht werden muss, ob es jetzt quasi als Religion gelten kann oder nicht, nachdem sich sonst eine gewisse Beliebigkeit einstellen würde. Prinzipiell ist es so, dass Günter Thomas den Begriff der impliziten Religion vorstellt. Implizite Religion definiert sich dadurch, dass eben nicht klar gesagt wird, das ist meine Religion. Es ist eher Handlungsweisen, die als Religion begriffen werden, die allerdings von den Individuen selber nicht als Religion aufgegriffen werden. Thomas sieht Dimensionsmodelle als geeignetste Form an, um implizite Religion zu detektieren. Prinzipiell, Dimensionsmodelle gliedern sich in mehrere Definitionen, die sagen können, was Religion als Gesamtheit zu leisten vermag. Und ich möchte mich hier jetzt auf das Dimensionsmodell von Franz Xaver Kaufmann spezialisieren. Dieser macht 6 Problemfelder aus oder Probleme aus, zu deren Beantwortung Religion beitragen kann. Es ist erstens das Problem der Affektbindung oder Angstbewältigung. Hierunter fallen Methoden, um die eigene Existenz oder Identität zu erklären und mit Ängsten verschiedener Art umzugehen. Religion wird hier zum Mittel, mit dem Individuen die Welt und ihren Platz darin deuten können. Das Problem der Handlungsführung im Außeralltäglichen bündelt alle Arten von Ritualen in sich. Religion gibt Handlungsanweisungen, wie mit diesem Außeralltäglichen umgegangen werden kann. Wie Situationen, die nicht alltäglich sind, durch Rituale gezähmt, kanalisiert und strukturiert werden können. Das Problem der Verarbeitung von Kontingenzerfahrungen. Hier fallen Themen rein, die sich mit Unrecht, Leid oder Schicksalsschlägen beschäftigen. Kaufmann selber greift hier auf den Theodizee-Gedanken Webers zurück. Weber sah Schicksalsschläge als Einbruch in die Unordnung, in die geordnete Welt an. Und die Religion ist hier gefordert, diese Unordnung zu erklären und zu deuten. Das Problem der Legitimation von Gemeinschaftsbildung und sozialer Interaktion. Kaufmann nimmt hier Bezug auf Emil Durkheim, und zwar auf die Erklärung zur sozialen Ordnung, die von Durkheim selber eben auch als eine Funktion von Religion angesehen wurde. Dieses Problem beinhaltet einerseits die soziale Struktur innerhalb einer bestimmten Gruppe, andererseits auch die Konstruktion von Gruppen durch religiöse Ausformungen an sich. Das Problem der Kosmisierung von Welt. Religion ist in der Lage, einen Referenzrahmen für die wahrnehmbare Wirklichkeit darzustellen. Das heißt, sie stellt klar, was als Wirklichkeit gilt und was überhöht darüber hinaus wirkt, und ist auch in der Lage, das in Verbindung zu setzen und hier klare Grenzen aufzuzeigen. Ja, und schließlich das Problem der Distanzierung von gegebenen Sozialverhältnissen oder auch Weltdistanzierung. Dieses Problemfeld beschreibt, wie Religion dazu befähigen kann, das eigene erfahrene Unrecht zu benennen und gleichzeitig ein wirksames Zeichen dagegen zu setzen, etwa durch Abschottung nach außen oder durch Migration. Natürlich stellt sich hier in diesem Zusammenhang die Frage, welche und wie viele dieser Dimensionen erfüllt werden müssen, um von Religion zu sprechen. Kaufmann selber legt sich nicht fest, er meint, dass mehrere Dimensionen gleichzeitig erfüllt werden müssen. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, dass Kaufmann diese Probleme anhand von vorangegangenen Definitionen aufgefasst hat. Und Günter Thomas merkt an, dass es bei allen Dimensionsmodellen keine Kernkategorie oder Schlüsselkategorie geben darf, die explizit erfüllt werden muss. Es müssen alle Kategorien den gleichen Rang haben. Bevor ich auf die durchgeführte Forschung zu sprechen komme und die dahinterliegende Methodik, möchte ich vorher noch in der gebotenen Kürze auf die Vereine eingehen, deren Fans für die Untersuchung herangezogen wurden. Ich habe mich hier auf zwei Vereine aus Wien eingegrenzt. Das eine ist Austria Wien, wo hier die erste Folie ist. Das zweite ist Rapid Wien. Es sind sicherlich zwei der größten Fußballvereine in Österreich und auch zwei der erfolgreichsten Fußballvereine in Österreich. Nur ganz kurz, Austria Wien wurde eben 1910, 1911 gegründet im Winter. Und von Anfang an wurde das Image eines City-Clubs gepflegt bzw. auch zugeschrieben. Das heißt, ein Club, der eher dem Bürgertum zugeordnet ist, der seine Vereinssitzungen am Anfang in einem Café in der Wiener Innenstadt abgehalten hat. Ja, und es ist eben ein Image, das Austria auch zugeschrieben wurde, ist, dass sie das gepflegte Fußballspiel in den Vordergrund stellt und teilweise auch das schöne Spiel über den eigentlichen Sieger stellen würde. Rapid Wien ist das genaue Gegenteil von dem, was die Austria darstellt. Wurde 1899 gegründet und wird halt eher der Arbeiterklasse zugeordnet. Gilt als Vorstadtverein. Ich habe hier unten auch ein Zitat aus dem Illustrierten Sportblatt angefügt, in dem klar die Vorzüge von Vorstadtvereinen hervorgehoben werden. Und Rapid gilt als geerdeter Club, der kompromisslos spielt und eben das Spiel sehr auf den Sieg fokussiert ist. Es muss hier angemerkt werden, dass der Wiener Fußballhistoriker Matthias Marschig sagt, dass diese Images, die jetzt gerade vorgestellt wurden, sicherlich einen realen Kern besitzen in gewisser Art und Weise, dass sie aber gleichzeitig auch vereinfachen und überhöhen. Wenn man Otfried Schäfter folgt, einem Anthropologen, dann kann dieses Hinweisen auf die eigenen Traditionen, Werte und demnach Vorzüge, beziehungsweise auch das Hinweisen auf die Werte des anderen und quasi mit einer negativen Konnotation versehen, als Kontrastschärfung gesehen werden, die auch die Identität der eigenen Gruppe stärkt, was wiederum auf eine Funktion von Kaufmann dann hinspielt. Ebenso war die Frage zentral, welche Anhänger der beiden Vereine zur Untersuchung herangezogen werden. Ich habe mich hier einfach auf das grobe Konzept von Gunter Pilz berufen, der ja die Anhängerschaft in konsumorientierte Fans, in erlebnisorientierte Fans und eben fußballzentrierte Fans einteilt. Fußballzentrierte Fans, denen ihr Verein einfach über alles geht, die ihrem Verein über lange Zeit treu sind, die den Verein so gut als möglich verfolgen, Spiele besuchen, loyal zum Verein stehen, allerdings auch kritisch zum Verein sind, wenn etwas passiert, was ihnen nicht so passt. Und sowohl die erwähnten Ultras, aber auch die Fans in der gelben Wand, die jetzt hier genauer eingedeutet werden, also das wäre die Zielgruppe, auf die ich mich so fokussiert habe. Nachdem sich die Untersuchung mit der grundsätzlichen Frage beschäftigt hat, ob und wie es möglich ist, Fußballfans als religiös agierende Gruppe zu betrachten, wäre es in meinen Augen auch ein Fehler gewesen, die Gruppe jetzt allzu sehr weiter einzuschränken. Die beiden Hauptauswahlkriterien für die Befragung der Fans waren eben die Selbstbeschreibung als fußballzentrierte Fans, wobei hier nicht gefragt wurde, siehst du dich als fußballzentriert, weil ich auch nicht davon ausgehen konnte, dass sie verstehen, was ich damit meine. Es wurde eher in Gesprächen vor den eigentlichen Interviews abgeklärt, wie ihre Sichtweise so ist. Zweites Hauptkriterium oder primäres Kriterium war, dass sie eben regelmäßig Stadiongänger sind, also vor allem Heimspiele besuchen und wenn möglich auch Auswärtsfahrten mitmachen. Ja, und die Frage nach der angewendeten Methodik schließlich bildet sozusagen die dritte entscheidende Überlegung meiner Diplomarbeit oder bildete. Es bietet sich hier ein qualitativer Zugang an. Qualitative Methoden haben den Vorteil, dass man relativ unmittelbar Meinungen und Ansichten von Individuen einholen kann und durch das direkte Interagieren mit den unter Anführungszeichen Forschungsobjekten kann man tiefer als mit anderen Methoden in die Materie gehen. Uwe Flick beschreibt hier, dass es eben durchaus lohnen kann, qualitative Forschung anzuwenden, eben um eine Exploration in ein Themengebiet zu machen. Und das kommt dann letztlich auch wieder der Forderung von Leopold Fiegel nach, Phänomene im Einzelfall auf ihren Bezug zur Religiosität hin zu untersuchen, mit dem hier unmittelbar interagiert wird. Es ist aber auch wichtig anzumerken, dass qualitative Forschung an sich aufgrund der Nähe zum Forschungsgegenstand eine interpretative Methode ist. Ronald Girtler beschreibt, dass man eben nicht vorurteilsfrei in ein Feld herantreten kann und man immer mit einer gewissen Grundannahme nähert. Wenn man jetzt überhaupt nichts mit Fußball zu tun hätte, würde man dieses Forschungsfeld wahrscheinlich nicht wählen. Außerdem ist es halt so, dass hier mehrere Interpretationsprozesse vorfallen. Man interpretiert selber die Aussagen der Interviewpartner. Auf der anderen Seite geben die Interviewpartner Ansichten wieder, die sie so erlebt haben. Und Hubert Knoblauch weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass qualitativ gesammelte Daten die Wirklichkeit nicht abbilden können, vielmehr konstruieren sie selber eine Art von Wirklichkeit. Ja, in meiner Diplomarbeit habe ich vor allem mit Interviewtechniken gearbeitet. Dies schien am sinnvollsten, um Meinungen und Ansichten von Fußballfans einzuholen. Mit diesen Interviews verhält es sich so wie mit allen anderen Interviewarten auch, es sind konstruierte Gespräche. Sie haben ein festgesetzten Beginn, sie haben ein festgesetztes Ende. es geht um ein bestimmtes Thema. Dennoch gibt es einige Besonderheiten zu beachten, die jetzt gerade in der Forschung mit Fußballfans tragend werden. Der Kontakt mit den Gesprächspartnern wurde nach und nach hergestellt. Dadurch entstand so etwas wie eine kollegiale Atmosphäre. Die Interviews an sich wurden auch in der Du-Form geführt und es gingen längere Konversationen voraus. Also auf der einen Seite per Telefon, per E-Mail einfach eine Kontaktanbahnung, auf der anderen Seite aber auch Gespräche im Vorfeld der Interviews. Und eine weitere Besonderheit war einfach die Tatsache, dass die Gesprächspartner im Vorhinein nicht allzu viel über das eigentliche Thema wissen sollten. Gerade wenn es darum geht, implizite Religion zu detektieren. Also was Individuen selber vielleicht nicht als Religion ansehen würden, wäre es kontraproduktiv, wenn man sie damit konfrontiert, dass man zum Thema Fußballfantum und Religion forscht. Insofern wurden die Ziele des Interviews oder der Interviews im Vorhinein möglichst schwammig gelassen und erst im Nachhinein dann darüber aufgeklärt, was der eigentliche Sinn und Zweck dieser Forschung war. Ich habe natürlich dann auch die Einverständnisse eingeholt, dass ich diese Interviews auch verwenden darf. Das war, glaube ich, notwendig in diesem Fall. Ja, methodisch habe ich mich an einem Modell orientiert, das von Martin Baumann vorgeschlagen wurde, und zwar dem hermeneutisch-zyklischen Forschungsprozess. Der wiederum beruft sich auf die Grounded Theory. Dieses Modell gliedert sich in mehrere Phasen und soll jetzt hier auch noch ganz kurz vorgestellt werden. Durch ein definiertes und spezifiziertes Forschungsvorhaben werden neue Fragen an ein bestimmtes Feld herangetragen. Und durch das Nachgehen dieser Fragen entstehen auf der einen Seite ethnografische Daten, eben durch Befragung oder Beobachtung, auf der anderen Seite ethnografische Notizen, die eben gemeinsam mit der Datenerhebung einhergehen. Danach kommt es zu einer Ergebnisfindung, die man entweder nutzen kann, um wieder neue Fragen an das Feld zu formulieren, somit quasi eine zweite Runde in diesem Forschungsprozess hinzulegen, oder man kommt eben zu einer endgültigen Ergebnisfindung, die man dann auch auswertet natürlich. Die Untersuchung selbst wurde in zwei Phasen eingeteilt, die analog eben zu dieser hermeneutisch-zyklischen Modell von Baumann abliefen. In beiden Phasen wurden Interviews geführt. Das Interviewdesign der ersten Phase war offen gehalten. Judith Schlee merkt hier an, dass Gesprächspartner sich in ihrer eigenen Weise ausdrücken sollen und das wiedergeben sollen, was ihnen wichtig erscheint. Laut Philipp Meiring wiederum kann das assoziative Erzählen, also das freie Erzählen, Bedeutungsstrukturen aufdecken, die bei einer systematischen und geschlossenen Befragung verborgen bleiben würden. Es sind dies, welche Bedeutung hat Fußball für dich?
So, hier kommt die Unterbrechung. Wir haben mal Folgendes gemacht. Wir haben die Fragen aus der Diplomarbeit von Georg Zippenpfennig 1:1 einer Fangruppe von Borussia Dortmund gestellt. Alles, was ihr jetzt hört, immer nach Zippenpfennigs Fragen, sind Antworten von BVB-Fans. Hier nochmal die erste Frage.
Welche Bedeutung hat Fußball für dich?
Ja, spielt eine große Rolle, ne? Ist ein Teil halt vom Leben. Und ohne Fußball wäre es auf jeden Fall langweilig.
Kannst du beschreiben, wie es für dich ist, wenn du ins Stadion gehst?
Ja, Emotionen pur. Adrenalin, je nachdem, Wut und Hass. Ist alles dabei, also volles Programm.
Wie bist du zum Fan geworden?
Durch meinen Mann. Da gibt es eigentlich keine Geschichte, keine großartige Geschichte. Er ist halt Fan und hat mich mit angesteckt, sozusagen. Ich war schon mal mit im Stadion, aber da ich am Wochenende arbeiten bin, ja, gucke ich eigentlich sogar gar nicht so oft. Wenn die Spiele abends sind, dann kann ich die gucken, aber ansonsten nicht.
Und die Frage, wie wäre dein Leben ohne Fußball?
Boah, sehr traurig. Also ich freue mich jeden Sonntag auf Samstag, dass der BVB wieder spielt.
Nach der Auswertung dieser Interviews, also nach dem Kodieren und der Auswertung dann der Interviews, zeigt sich, dass ein guter Teil der gegebenen Antworten deckungsgleich mit denen oder mit einigen von Kaufmann aufgestellten Funktionen von Religion ist. Es wurden hier vor allem die Kategorien Affektbindung und Angstbewältigung, die Handlungsführung im Außeralltäglichen und die Legitimation von Gemeinschaftsbildung angesprochen. Es sind im Rahmen dieser ersten Interviews sind 400 oder knapp gut 400 Codes generiert worden und knapp die Hälfte davon konnten sich zu einer dieser drei Kategorien Problemfelder zuordnen lassen. Für die Generierung neuer Fragen für das zweite Interview-Setting war dann primär nicht die Häufigkeit der Nennungen ausschlaggebend, sondern eher die Tatsache, dass ein Thema von mindestens zwei der vier Gesprächspartner und von mindestens einem pro Verein gegeben war, um diese Vergleichbarkeit dann auch hervorzuheben. Im Folgenden will ich die Fragen vorstellen, die auf der Grundlage dieser ersten Fragen für die Leitfadeninterviews im zweiten Setting generiert wurden. Sie sind dann auch gleich um die drei Kategorien Kaufmanns, die sich als relevant für die zweite Fragerunde herauskristallisierten, gruppiert. Ja, und schließlich das Forschungsdesign für das zweite Interview-Setting war eine semi-strukturierte Interview-Variante, eben ein Leitfaden-Interview, wo bestimmte Themenkomplexe im Vordergrund stehen, die im Gespräch abgeklärt werden sollen. Ja, zur Affektbindung und Angstbewältigung. Alle Befragten erwähnten, dass Fußball im Allgemeinen und der jeweilige Verein im Speziellen eine wichtige Rolle in deren Leben einnimmt. Die daraus resultierende Frage war dann, was für einen Stellenwert hat ein Verein in deinem Leben? Ebenso wurde von allen Befragten erwähnt, dass die Philosophie des Vereins eine wichtige Rolle spielt. Deswegen ergab sich daraus dann auch die zweite Frage. Inwiefern spielt die Einstellung des Vereins für dich als Fan eine Rolle?
Ja, einfach diese Emotionen, ne? Euphorie, Leidenschaft, Liebe, echte Liebe, das passt schon.
Die Philosophie hat sich in den letzten Jahren halt stark verändert. Und nur aufgrund einer veränderten Philosophie wechselt man ja nicht den Verein. Also man muss sich quasi mit der Philosophie jetzt halt auch abfinden. Ja, aufgrund der Erfolge in den letzten Jahren hat sich halt einiges stark verändert und man kann sich auch nicht mehr zu 100% mit dem Verein identifizieren, so wie das halt noch vor einigen Jahren war, wo halt auf die Fans wirklich noch Wert gelegt wurde und es halt keine reine Marketingveranstaltung war oder Borussia Dortmund wirklich gesagt hat, wir sind die Firma und die Fans sind die Kunden. Das hat sich halt in letzter Zeit stark geändert und ja, aber deshalb wird man ja nicht dann irgendwie FC Köln-Fan oder so.
Für mich ist die Vereinsphilosophie, auch wenn die sich verändert, das ist jetzt nicht der Grund, warum das für mich mein Verein ist. Also kann ich schlecht sagen, also ob ich jetzt noch dazu passe, aber das ist nicht der Grund, warum ich mir den Verein ausgesucht habe. Ja, das kam einfach durch meinen Stiefvater, wenn immer zusammen Fußball geguckt wurde. Also ich habe es immer schon gerne gesehen wegen Emotionen und hat mich immer schon mitgerissen. Und ich denke, man kommt irgendwie zu einem Verein. Bei mir war das einfach das erste Mal im Stadion und die Begeisterung dann einfach, dadurch bin ich dann dazu gekommen. Und was die Vereinsphilosophie angeht, damit habe ich mich auch im Nachhinein dann erst beschäftigt und nicht vorher, bevor ich irgendwie zu dem Verein gegangen bin quasi.
Diese Frage stellt auch wieder eine Verbindung zu einer anderen Kategorie Kaufmannstar zur Legitimation von Gemeinschaftsbildung und sozialer Interaktion. Drei Interviewpartner gaben in dieser ersten Phase an, dass sie das Bedürfnis haben, regelmäßig Spiele zu besuchen. Und einer sagte auch, dass der Alltag weitestgehend dem Spielplan angepasst wird. Daraus ergibt sich die Frage, inwieweit Spiele des eigenen Vereins dazu genutzt werden können, um dem eigenen Leben Struktur zu geben. Beziehungsweise ob sie ein Gerüst bilden, anhand dessen Fans ihr Leben auch gewissermaßen strukturieren können. Die Frage, die daraus resultierte, war dann, inwiefern spielt dein Verein bei der Planung deines Alltags eine Rolle?
Mein Alltag ist komplett auf Fußball abgestimmt. Also jetzt nicht nur wegen Borussia, sondern auch, weil ich selber im Verein spiele, ist natürlich in der Woche Training und das Wochenende ist reserviert. Also alle meine Feiertage und Geburtstage von Familie müssen so geplant sein, dass ich erst da auftauche, wenn das Spiel vorbei ist. Also es gibt auch nicht so viel Verständnis dafür, dass ich manchmal auf gewisse, auch wichtige Veranstaltungen nicht teilnehme, weil ich zu Fußball fahre.
Zwei der Interviewpartner beschrieben den Besuch von Fußballspielen als einen Gegenpunkt zum Alltag. Der Alltag wird als etwas interpretiert, in dem er funktionieren muss, wohingegen der Besuch von Spielen und das Drumherum als etwas den Alltag Ergänzendes aufgefasst wird. Vor allem auch in Kombination mit der vorangegangenen Frage ergibt sich hier, ob aus dieser Ergänzung zum Alltag wiederum sowas wie Kraft und Energie genutzt werden kann, um den Alltag besser zu bewältigen. Und die Fragen hierzu waren dann, sind Fußballspiele für dich etwas Besonderes, beziehungsweise zwei Unterfragen, wie äußert sich das und kannst du etwas aus den Spielen in den Alltag mitnehmen? Zur Handlungsführung im Außeralltäglichen. Eben aus der explorativen Befragung ging hervor, dass im Stadion Emotionen ausgelebt werden, die im Alltag nicht in dieser Form möglich sind. Und die Gesprächspartner beschrieben auch, dass die Stimmung im Stadion etwas Einzigartiges ist, das so auch nur im Stadion existiert. Diesen Auskünften wurden im zweiten Fragensetting mit der Frage, kannst du deine Emotionen im Stadion beschreiben, beziehungsweise auch der Unterfrage, inwiefern sind das Emotionen, die du auch im Alltag hast, präzisiert. Alle Gesprächspartner strichen heraus, dass es besondere Spiele gibt, die mehr Brisanz in sich bergen. Es stellt sich hier die Frage, ob die Fans mit diesen Situationen anders umgehen als mit normalen Spielen. Daraus ergab sich die folgende Frage, gibt es Spiele, die besonders wichtig sind für dich oder euch als Fans?
Ja, natürlich gibt es solche Spiele. Jetzt hatten wir gerade das Spiel gegen Bayern München beispielsweise. Da ist natürlich der Adrenalinpegel absolut hoch. Und natürlich gegen Schalke 04, Entschuldigung, die Blau-Weißen. Da bin ich so dermaßen angespannt, da freue ich mich schon die ganze Woche drauf, das im Prinzip im Showdown zu sehen. Das ist schon was ganz Besonderes. Es gibt natürlich auch Spiele von den höher Platzierteren in der Liga. Das macht natürlich auch so sehr viel Spaß, das zu sehen. Aber Schalke 04 definitiv eins der Top-Highlights im Jahr. Und natürlich Champions League auch.
Welche Spiele sind besonders wichtig, beziehungsweise wie geht ihr mit diesen Situationen um? Ist das eben anders als bei normalen Spielen? Die Stimmung auf den Rängen ist laut den Ergebnissen der ersten Befragung von verschiedenen Faktoren abhängig. Beispielsweise eben, ob es ein Heim- oder Auswärtsspiel ist, wie der Verein gerade generell dasteht, also der Tabellenplatz, wie der Spielverlauf gerade ist oder auch gegen welchen Gegner gespielt wird. Daraus resultiert die Frage, ob diese Stimmung durch festgelegte, der jeweiligen Stimmung entsprechende Handlungen Rechnung getragen wird. Die Frage war dann eben, sind eure Aktionen auf der Tribüne festgelegt? Gibt es Strukturen oder sind das eher spontane Aktionen?
Also die werden schon geplant und du wirst dann informiert, indem du halt Handzettel bekommst am Anfang, bevor du ins Stadion gehst. Ist einfach super toll, wie die Ultras da wirklich ihre ganzen Geschichten durchziehen, wie viel Arbeit die da reinstecken, wie viele Ideen die da reinstecken, wie viel Geld die da auch reinstecken. Das wird dann meistens vorher auch noch von den Fans gesammelt, damit das überhaupt finanzierbar ist. Und ich finde es immer wieder grandios, wie da 26.000 Leute auf ein Handzeichen, auf einen bestimmten Moment hin dann ihre schwarzen oder gelben Pappen hochhalten und es Bilder gibt, wie zum Beispiel das mit dem Totenkopf in der Mitte oder auch die Geschichte, als wir letztes Jahr in der Champions League waren und dann da dieser Mensch hochgefahren wurde mit dem Fernglas, der den Pokal im Blick hat. Also das ist einfach, ja, Emotion pur und man ist Teil dieses Ganzen und macht da mit. Also ich finde es wirklich grandios, was die Jungs da auf die Beine stellen.
Und auch hier gab es wieder zwei Unterfragen, falls es in der Hauptfrage nicht deutlich genug herausgearbeitet wurde. Gibt es Dinge, die bei allen Spielen gleich ablaufen und glaubst du, dass du oder ihr mit den Aktionen jetzt bewirken kann, beispielsweise eben den Spielverlauf beeinflussen?
Also ich alleine nicht unbedingt, aber ich glaube, man geht auch so ein bisschen ins Stadion, um den Verein zu unterstützen. Und wenn man mitmacht, also wenn ich zum Beispiel auf der Tribüne mitmache, reiße ich ja auch meine Nachbarn irgendwie mit. Und umso mehr dann irgendwie angeheizt werden, umso breiter fällt es ja dann. Und ich glaube, damit kann ich schon einiges verändern.
Ja, und schließlich zur dritten Definition, die hier besonders erwähnt wurde. Alle im ersten Setting Befragten streichen heraus, dass es nicht nur um das jeweilige Spiel geht, sondern auch darum, sich mit Leuten zu treffen, sich auszutauschen und Kontakte auch zu pflegen und zu festigen. Dementsprechend lautete eine Frage des zweiten Settings, welche Rolle spielen Fußballspieler und deren Umfeld für das Treffen und den Austausch mit anderen?
Ja, Euphorie und Zusammenhalt. Das ist das, was ich spüre.
Und eine Unterfrage gab es hier auch, ob es einen Unterschied zwischen Fanfreunden und Nicht-Fanfreunden gibt. Und inwiefern sich diese eventuell unterscheiden auch. Des Weiteren sollte herausgefunden werden, ob die Sicht auf den eigenen Verein beziehungsweise Assoziationen, die gegenüber anderen Vereinen vorhanden sind, zur Stärkung der Fangemeinschaft beitragen. Das war dann hier, welche Rolle spielt der Verein für die Gemeinschaft als Fans?
Ja, der Verein ist Grundlage für viele, viele Kontakte, die man hat. Allein dadurch, dass wir einen Fanclub gegründet haben, allein dadurch, dass wir eine Fußballmannschaft haben und man sehr viel Kontakt kommt. Und ohne diesen Verein, dem wir alle angehören, gäbe es viele Kontakte einfach nicht. Also ist das schon eine Plattform, wo man echt Kontakte knüpft. Man hat die gleichen Interessen zum größten Teil, deswegen, das ist halt offensichtlich in dem Fall. Ne? Wenn man Fan von einem Verein ist, dann hat man schon so viele Schnittstellen, die ja auch wichtiger sind als zum Beispiel, wenn man fechten geht oder so. Ne?
Und eine Unterfrage war, ob es einen Unterschied macht, wenn man abseits von Spielen jemanden kennenlernt, der einem konkurrierenden Verein anhängt oder auch nicht.
Wenn er richtig gut ist? Nee, eigentlich nicht. Nee. Er wird auf jeden Fall kritischer beäugt, ja, es ist wirklich so, aber letztendlich, wenn er gut drauf ist und so, ist das, der kriegt schöne Sprüche reingedrückt, aber das bleibt alles fair und sportlich.
Von zwei Befragten wurde im Vorfeld auch explizit der jeweilige Vorsänger der Kurve erwähnt, beziehungsweise auch die Hierarchien in der Kurve und dem wurde auch Rechnung getragen mit der Frage, welche Hierarchien gibt es in der Fankurve und welche Rolle spielt hier der Vorsänger? Und schließlich wurde von drei der vier Befragten im Vorfeld erwähnt, dass der Platz im Stadion, von dem aus man Spielen beiwohnt, durchaus von Bedeutung ist. Und auch hier wurde eine Frage gestellt, ob es einen Unterschied macht, welchen Platz im Stadion man einnimmt und von welchen Leuten man umgeben ist.
Ja klar, ist schon ein Unterschied, ob ich da mit meinen Leuten, die ich seit Jahren kenne, mit denen ich gemeinsam zum Fußball fahre, immer zusammenstehe oder ob ich irgendwo außen sitze, wo, ja, sind halt Tageskarten, wo man die Leute halt nicht kennt, ist halt auch irgendwo ein Gruppengefühl, ganz klar.
An dieser Stelle switchen wir wieder zurück von den BVB-Fans hin zu denen von Austria und Rapid Wien und somit der Diplomarbeit unseres Redners.
Ja, und jetzt komme ich zu den Ergebnissen dieser Hauptweltbefragung. Ich möchte auch kurz dazu sagen, ich glaube, das habe ich jetzt vorher nicht erwähnt, von diesen 6 Fans, die in dieser zweiten Runde befragt worden waren, 4 Fans, die direkt in der Kurve stehen. Zwei Fans, welche die zwar auch regelmäßig ins Stadion gehen, aber eben nicht aus der Fankurve, sondern von anderen Plätzen im Stadion aus Spielen beiwohnen. Ja, wieder zur Affektbindung und Angstbewältigung. Alle Befragten gaben an, dass ihr jeweiliger Verein einen außerordentlich wichtigen Raum in ihrem Leben einnimmt. Das äußert sich unter anderem darin, dass sie sich intensiv in ihrem Verein auseinandersetzen und auch bemüht sind, die Geschicke des Vereins möglichst zu verfolgen. Diejenigen Fans, die Spiele regelmäßig in der Kurve verfolgten, identifizierten sich durchaus auch mit den vorher beschriebenen Werten und Einstellungen des jeweiligen Vereins. Also gerade diese Images, die beschrieben wurden, Rapid als Verein, der die Wurzeln im Arbeitermilieu hat, und Austria Wien als Verein der Mittelschicht, der eher das gewitzte Spiel bevorzugt. Die beiden Fans, die die Spiele nicht aus der Fankurve heraus verfolgten, nannten diese Images nicht. Und ein Anhänger und auch Kurvengänger der Wiener Austria bezeichnete die Haltung und Werte, die der Verein offiziell vertritt, als identitätsstiftend an. Ich denke also, dass sich hier aus den Antworten doch die Tendenz herauslesen lässt, dass die Identifikation mit der Philosophie des Vereins gegeben ist. Auch die Frage nach dem Raum- und zeitsuchtigen Charakter des Vereins ergab eine positive Beantwortung der vier Kurvengänger. Sie versuchten ihren Alltag nach dem Club zu richten, und die beiden, die auch regelmäßig ins Stadion gehen, aber eben nicht in der Kurve stehen, sahen es etwas differenzierter. Also sie gaben schon an, dass sie versuchen, möglichst auf den Stadion zu gehen, geben aber dem Privatleben auch den Vorrang. Das heißt, wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Und hier haben die Fußballspieler dann auch dementsprechend Nachrang. Auch die Frage nach dem raum- und zeitstrukturierenden Charakter des Vereins ergaben ebenfalls eine positive Beantwortung. Alle Befragten bejahten die vierte Frage. Fußballspiele werden als etwas Besonderes, nicht Alltägliches wahrgenommen. Für die eine verhält es sich so, dass man durch die erlebten Emotionen etwas in den Alltag mitnehmen kann. Die anderen stellen hier eher die Tatsache in den Vordergrund, dass man diese Emotionen, aber das eigentlich Erlebte, mit anderen teilen kann. Und auch hier lässt sich wieder eine klare Verbindung zur Kategorie Kaufmanns, der Legitimation von Gemeinschaftsbildung und sozialer Integration, erkennen. Zur Handlungsführung im Außeralltäglichen. Alle Befragten waren sich einig, dass im Stadion eben eine große Bandbreite Emotionen erlebt werden kann, die im Alltag nicht oder wenn dann nur bedingt erfahrbar ist, weil die Emotionen einfach intensiver sind. Die Begründung dafür ist, dass eben im Alltag eine Barriere vorherrscht, die es nicht erlaubt, Emotionen frei auszuleben. Und das Miterleben eines Spiels wird dadurch auch zu einer Ergänzung des alltäglichen Lebens. Auf die Frage nach besonderen Spielen kam, auch genauso wie im ersten Fragensetting, die Antwort, dass es solche Spiele gibt. Ich glaube, das ist jetzt nicht weiter verwunderlich. Was allerdings dann auch hier zur Sprache kam, war, dass die Gesprächspartner sich intensiver mit diesen Spielen beschäftigen. Zudem gaben auch zwei der Befragten an, dass sie persönliche Rituale haben, die sie eben vor speziellen Spielen, jetzt vor allem vor Stadtderbys mit dem Konkurrenzverein, also Austria Wien oder Rapid Wien, anwenden. Gefragt nach ritualisierten Handlungen, die mit bestimmten Situationen einhergehen oder die eben bei allen Spielen gleich sind, kam hier von allen Gesprächspartnern der Input, dass es eben Dinge gibt, die bei allen Spielen gleich sind, auch wie wir es vorher schon im Videobeispiel von Dortmund gesehen haben, dieses Aufrufen der Spieler vor dem Spiel oder auch die Schalparade sind, glaube ich, solche klassischen Beispiele dann. Interessant ist aber auch, dass alle Gesprächspartner persönliche Rituale aufführten. Wie vorher schon zu lesen war, die Glücksunterhose oder auch ein Blick zum Himmel, beziehungsweise einfach auch ein festgelegter Weg zum Stadion. Das heißt, man trifft sich an einem gewissen Punkt und man geht sich dann genau bei dieser einen Tankstelle noch ein Bier kaufen und stellt sich dann noch genau dorthin. Es sind stark ritualisierte Gesten, die von den Fans auch als solche wahrgenommen wurden. Und bezogen auf die Einflussnahme auf den Spielverlauf waren sich alle Befragten einig, dass Einflussnahme prinzipiell möglich sei. Noch zur Legitimation von Gemeinschaftsbildung und sozialer Interaktion. Die soziale Komponente von Fußballspielen scheint auch eben essentiell für die Festigung und Aufrechterhaltung von Bekanntschaften zu sein. 4 der 6 Informanten gaben an, dass es Personen im Freundeskreis gibt, die ausschließlich bei Spielen getroffen werden, die aber durchaus auch einen wichtigen Bezugspunkt im Leben der Befragten spielen. Ein Gesprächspartner sagte, dass der Kontakt mit einem ehemaligen Schulkollegen und damaligen Freund erlahmt worden ist, weil derjenige nicht Rapid-Fan, sondern Austria-Anhänger ist. Es wurde von niemandem angegeben, dass eine Zugehörigkeit zum Stadtrivalen ein Ausschlusskriterium für eine Freundschaft ist oder sei. Es fällt dann allerdings ein wesentliches Gesprächsthema weg, mit dem sich die Fans identifizieren. Das legt dann wiederum nahe, dass das Teilen eines Lebensinhalts zu einem stärkeren Nahverhältnis beitragen kann. Der Fangemeinschaft im Allgemeinen wurden von den Gesprächspartnern im Vergleich zur kleineren Gruppe eines Freundeskreises eine untergeordnete Rolle zugewiesen. Und das mag allerdings auch damit zusammenhängen, dass eher oder gezielt Fans befragt wurden, die eben nicht in einer großen Fanvereinigung organisiert sind, sondern die in einem kleineren Freundeskreis ins Stadion gehen. Und alle Befragten bestätigen, dass es innerhalb der Kurve klare Hierarchien gibt, allerdings fühlen sie sich an diese Hierarchien auch nur bedingt gebunden. Noch zum letzten Punkt, dem Platz im Stadion, von dem Spiele verfolgt werden. Zumindest die Kurvengänger gaben auch wieder an, dass der Platz von großer Bedeutung ist. Und hier war vor allem bei den befragten Rapid-Fans, dass sie sich immer auch tatsächlich an denselben physischen Platz im Stadion stellen, dass es auch eine ritualisierte Handlung für sie ist mittlerweile. Ja, ich denke, dass generell gesagt werden kann, dass eben vor allem die ersten beiden Dimensionen Kaufmanns, die Affektbindung und Angstbewältigung und die Handlungsführung im Außeralltäglichen in diesen Interviews bestätigt wurden. In den Antworten Befragten fanden sich hier in allen Ausführungen Muster, die die Tendenz aus den explorativen Interviews belegten und verdeutlichten. Der dritte Fragenkomplex, die Legitimation von Gemeinschaftsbildung und sozialer Integration, muss besonders betrachtet werden. Einerseits sind Fußballspiele elementar für das Aufrechterhalten und Pflegen von Freundschaften, sozialen Kontakten. Und es erscheint auch wesentlich, wo und mit welcher Gruppe von Leuten man diese Spiele verfolgt. Auf der anderen Seite aber waren eben gerade die Hierarchien, wurden wahrgenommen, spielen aber keine größere Bedeutung. Ja, um nun ein Fazit zu ziehen, möchte ich nochmals an den Beginn der Präsentation springen und damit auch auf die Frage, was Religion ist. Meine Arbeit hat sich, wie ich meine, gezeigt, dass Fußballfantum auf der Grundlage eines Definitionsmodells, wie es Kaufmann aufgestellt hat, durchaus als Religion zu definieren ist. Es ist aber zu sagen, dass diese so getroffene Aussage, dass Fußballfantum als Religion verstanden werden kann, nur auf eine bestimmte Art von funktionalen Definitionen begrenzt. Wenn man sich dem Ganzen mit einem substanziellen Religionsverständnis nähern würde, dann wäre es wohl nach den meisten Definitionen nicht als Religion einzustufen. Und hier wird meiner Meinung nach deutlich, dass ein Ja oder Nein, also Fußball ist Religion oder ist nicht Religion, nicht das primäre Ziel der Auseinandersetzung mit der Thematik sein kann, da sie vollständig durch die eigentlichen Prämissen, mit denen man in das Feld tritt, beantwortet, bejaht oder verneint wird. Ich denke auch, dass viele Autoren betonen, dass jene Religion, die von den großen Religionsgemeinschaften vertreten wird, heute nicht mehr das oder zumindest nicht mehr in diesem Umfang leistet, was sie früher geleistet hat oder zu leisten vermochte. Zumindest jetzt in den sogenannten westlichen Gesellschaften findet eine Vielzahl von Instanzen, die sich um spezifische Problemlagen kümmern, die Themenbereiche von der Religion losgelöst haben oder zumindest gleich gut Fragen beantworten können, zum Beispiel so wie die Psychotherapie, die auch von Kaufmann erwähnt wird. Ich halte es dafür für durchaus sinnvoll, sich den Zusammenhängen von Religion und Fußball auch aus religionswissenschaftlicher Perspektive zu nähern. Letztlich können dadurch beide Phänomene etwas besser verstanden werden. Aus einer religionswissenschaftlichen Betrachtungsweise findet hier ein Lernprozess statt, bei dem man den Gegenstand des Faches gemeinsam mit dem Gegenstand der Untersuchung neu und anders kennenlernt. Vielen Dank. So.
Georg Zippenpfennig sprach auf der sporthistorischen Tagung an der Schwabenakademie Irsee über Religion und Sport und stellte uns seine Ergebnisse aus der Diplomarbeit vor. Das waren unsere Beiträge gestern und heute, kurz vor Beginn der WM in Brasilien. Viel Spaß beim Fußball in den nächsten Wochen und natürlich auch bei uns auf D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen, Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.